Ich habe bei Hills and Valleys echt gelernt, was ich davor nicht konnte, Dinge auszusprechen oder vielleicht auch aussprechen zu lassen. Es gibt Menschen bei Hills and Valleys, nicht nur in meinem Team, sondern auch im Leitungsteam, die den Mut haben, die mich tatsächlich so gerne mögen, Dinge anzusprechen, die nicht gut laufen. Und zu merken, das wird offengelegt und trotzdem wird man gemocht, trotzdem wird man geschätzt. Das war so wichtig für mich.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills and Valleys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills and Valleys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
Mein heutiger Gast im Hills and Valleys Leadership Podcast kommt aus dem hohen Norden, nämlich ursprünglich aus Kiel und ist gerade nach Hamburg gezogen. Beryl Kutsche studiert die Fächer Deutsch und Englisch auf Lehramt für Gymnasium, ist gerade im Endspurt ihres Masterstudiums und arbeitet seit diesem Schuljahr als Lehrerin an einer christlichen Schule in Hamburg. Seit gut 2 Jahren ist Beryl Teil der Gemeindeleitung in der Adventgemeinde in Kiel und hat im Sommer ihr 18-monatiges Leadership-Training bei Hills and Valleys erfolgreich absolviert. Beryl und ich sprechen heute über die Herausforderungen junger Leiterinnen und Leiter. Wir wollen mal das Thema Scheitern sowie den eigenen Schmerzpunkt beleuchten und darüber hinaus den Umgang mit Veränderungen aus der Vogelperspektive beobachten. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Podcast-Interview. Liebe Beryl, ich will direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Heute hatte ich ein Schultag, das heißt, der beginnt früher für mich als sonst. Ich habe 3 Schultage in der Woche. Da stehe ich dann um 6 Uhr auf. Das ist gar nicht meine Zeit. Also ich bin kein Morgenmensch. Und ich starte dann immer mit einem Kaffee, weil ich da weiß, dass meine Hände zielsicher ihre Wege finden. Da muss ich nicht so viel nachdenken. Und dann geht es für mich auch schon relativ schnell los durch die Großstadt, was für mich neu ist, sehr wuselig. Dann bin ich immer ganz froh, wenn ich dann erstmal im Lehrerzimmer angekommen bin, habe ich erstmal ein bisschen Ruhe, weil alle noch so ein bisschen verschlafen sind. Ja, das war so mein Start heute. Das ist kompakt in 1,5 Stunden, was da so passiert.
Jetzt sagst du, wenn du heute zur Schule warst, dann ging es recht trubelig zu. Wie ist es denn an Tagen, wo du nicht zur Schule musst? Wie startest du denn sonst gerne?
Ich starte gerne sonst auch mit einem Kaffee, aber viel sachter alles, dann plätschert der Morgen so ein bisschen hin, also so bis um 9 nehme ich mir voll gerne Zeit, einfach Zeit für mich. Dann lese ich was oder ich höre etwas. Einfach etwas, um sanft in den Tag zu starten und mein Gehirn auf Trab zu bringen, brauche ich einfach was Leichtes, was Schönes, was Einstimmendes.
Das heißt also, etwas zu hören, etwas zu lesen, das sind so Routinen, Gewohnheiten, die dir helfen, Kraft zu tanken, die dir helfen, ausgeglichen zu bleiben?
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall.
Und gibt's da auch Dinge, die dich irgendwie, sagen wir mal, auch vom Glauben her stärken? Also gibt's irgendwie Gebetszeiten, Andachtszeiten oder so etwas? Oder ist das sowieso mit gemeint?
Gebetszeiten am Morgen, kommt drauf an, hab ich nicht oft, weil der Morgen einfach nicht so meine Zeit ist. Die habe ich dann eher im Laufe des Tages ganz viel im Tun. Ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich so ein praktischer Mensch bin und Gebet und auch Lobpreis beziehungsweise Anbetung für mich ganz viel in den praktischen Dingen passiert. Und die Stille, die nehme ich mir dann eher so zwischendurch oder am Abend, um da ja Gott zu begegnen. Am Morgen, da habe ich es schon oft ausprobiert, weil viele ja auch sagen, der Morgen ist so eine mega coole Zeit, um da Gott zu begegnen. Aber es funktioniert für mich noch nicht. Könnte ja auch noch anders werden, aber jetzt gerade ist es noch nicht so der Fall.
Spannend zu hören. Also das gerade auch so dieser praktische Zugang, ist das so dein Zugangsweg zu Gott, also wo du Glauben einfach auch erlebst?
Ja.
Kannst du ein bisschen schildern, wie das genau aussieht?
Es passiert eigentlich in vielen Dingen, die ich einfach praktisch tue, da gehe ich das im Kopf durch und frage Gott, hey, ist das eigentlich so dein Plan für dich gerade, für mich mit? Ich merke, dass ich im Dienst, auch in der Gemeinde, dass das für mich voll Lobpreis ist. Also die Dienste, die ich da tue, die ich voll gerne tue, die sind für mich echt einfach so Zeit der Anbetung. Das kann die Moderation sein, das kann die Vorbereitung des Bibelgesprächs und das Bibelgespräch an sich sein. Das haben wir in der Adventgemeinde ganz oft in der ersten Stunde. Das können die Gespräche zwischen den Menschen sein, wo ich einfach nicht nur den Menschen begegne, sondern auch Gott begegne und dann auch was über mich lerne, weil ich merke, ich habe eine Haltung dazu, was die erzählen, oder die erzählen mir von ganz neuen Perspektiven. Also eigentlich alle möglichen Dinge, alles, was irgendwie praktisch ist, ist ein voll cooler Zugang für mich, merke ich immer wieder.
Praktisch scheint es bei dir auch so in der Freizeit zuzugehen. Du hast mir geschrieben, ich liebe Gesellschaftsspiele mit irgendwie 6 oder 7 E's und Vögel beobachten. Also das mit den Gesellschaftsspielen, das kann ich gut nachvollziehen. Aber was begeistert denn die Ornithologin in dir?
Also ich muss dazu sagen, ich bin also mit Freunden bin ich darauf gekommen, Vögel zu beobachten. Das kam alles von so einem Brettspiel. Also das gehört irgendwie auch zusammen. Also Spiele spielen und Vögel beobachten. Aber Vögel beobachten hat sich so krass zu einem eigenen Hobby entwickelt. Und da merke ich, boah, da staune ich richtig. Also das sind so Momente, wenn ich Vögel beobachten gehe, da kann ich richtig staunen über Gott und was er gemacht hat und wie cool er diese Vögel gemacht hat, wie facettenreich die sind, wie groß, wie klein, wie bunt, wie schön. Das ist echt, boah, ja, das ist für mich eigentlich die Art von praktischer Anbetung für mich, weil ich da einfach so ins Staunen und Bewundern komme. Und das liebe ich. Ich staune so gerne. Ja, Vögel beobachten. Leute, probiert es aus. Das bringt echt Spaß.
Erzähl uns ein bisschen was von deiner beruflichen Situation. Was machst du als Lehrerin an einer christlichen Schule, obwohl du eigentlich noch studierst?
Ja, mir so ein bisschen, glaube ich, hört man das raus vielleicht. Mir hat im Studium die Praxis gefehlt. Ich habe gemerkt, wie ich irgendwann so von der Theorie übersättigt war und dass alles irgendwie mal einen Output brauchte. Also ich musste das mal praktisch ausprobieren. Es ist ja eigentlich so vorgesehen, dass man das Studium macht und dann ins REF geht und das dann abgeschlossen hat und dann ausgebildete Lehrkraft ist. Aber ich wollte total gerne dieses Praktische und dieses auch so dieses, warum studiere ich das eigentlich? Weil ich finde, im Studium, ich habe das voll aus den Augen verloren, manchmal. Wenn man dann über so Sachen spricht wie Märchen aus dem 18. Jahrhundert, warum sind die noch wichtig oder so? Ja, aber was hat es mit mir zu tun und was hat es mit meinen Schülerinnen und Schülern zu tun, die ich dann unterrichten werde? Und deswegen hatte ich voll Lust und auch so ein bisschen brauchte ich es auch, dass ich in die Praxis gehe und als Werkstudentin an der Schule anfange.
Bist du direkt nach der Schule ins Studium gegangen oder gab es noch weitere Stationen in deinem Leben? Hast du noch ein paar praktische Erfahrungen eingelegt? Magst du uns davon ein bisschen was erzählen?
Ja, nach der Schule habe ich ein FSJ gemacht. Das war so eine Sache, da wusste ich schon 3 Jahre vorher, dass ich das unbedingt machen will. Ich war mit ATRA, mit einer adventistischen Hilfsorganisation, ein Jahr in Tansania, war da auch schon an der Schule, habe da unterrichtet, war aber eigentlich ein bisschen, also war ein herausforderndes Jahr, weil die eigentlich keine Lehrkräfte brauchten. Die hatten einen total überfüllten Stundenplan. Ich weiß gar nicht, was die gedacht haben, wo ich da noch irgendwie reinpasse und musste mir dann irgendwie gelegentlich am Nachmittag mal Stunden nehmen. Es war aber eine coole Zeit, um einfach ein Jahr in der Fremde, ja schon, ist ja, also kannte ich auf jeden Fall vorher nicht oder habe noch nie in so einem Land überhaupt Urlaub gemacht, geschweige denn gelebt. Und ein Jahr in Tansania einfach zu sein und zu gucken, wie kommt man da klar, da hatte ich dann ja viel Zeit für. Das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Und danach war ich mir, obwohl ich ja ein Jahr an der Schule war, trotzdem nicht so ganz sicher, ob ich wirklich auf Lehramt studieren will. Und habe dann noch ein halbes Jahr auf den Philippinen in der Erwachsenenbildung gearbeitet und habe Krankenpflegerinnen und Pflegern Deutsch beigebracht, die ja ein B2-Zertifikat brauchten, um nach Deutschland zu kommen und zu arbeiten. Genau, das war auch auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
Und da hat sich dann deine Entscheidung gefestigt? Also wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, Lehrerin zu werden, Lehramt zu studieren? Und was reizt dich an dem Beruf?
Wie kam es zu der Entscheidung? Ich wusste irgendwie schon immer, dass ich Lehrerin werden wollte, vielleicht weil das einfach der Beruf war, der mir 13 Jahre lang vor der Nase stand und man ja auch so ein bisschen Ja, also ich zumindest, ich fand den Job irgendwie immer cool. Es gibt eine konkrete Situation, wo ich mir dann ganz sicher war, das war bei einem Konzert von meinem kleinen Cousin. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande kam, aber auf jeden Fall war da eine Grundschulklasse und die hatten chormäßig was aufgeführt und die Lehrkraft, ich saß so am Gang in dem Konzertraum und die Lehrerin stand quasi direkt neben mir und hat es so dirigiert und es lief einfach drunter und drüber und nichts war irgendwie richtig und die Lehrerin schlug sich die Hände an den Kopf und war total frustriert, weil es wahrscheinlich in den Proben so gut lief. Und ich habe in dem Moment irgendwie gedacht, das finde ich irgendwie geil. Irgendwie, ich weiß nicht, so ein Job, wo es einfach so sympathisch ist, wenn es nicht nach Plan läuft, wo es ja in dem Fall auch nicht davon abhängig war, ob sie gute Noten bekommen oder nicht, diese Grundschulklasse, aber es war einfach, das war einfach so ein chaotischer, sympathischer Haufen und ich dachte, ich habe irgendwie Bock. Sieht nach Spaß aus. Und seitdem wollte ich das machen.
Ja, ein chaotischer Haufen. Es läuft fast nicht nach Plan. Das klingt so ein bisschen nach Hills and Valleys. Du hast ja jetzt hier im Sommer dein Intensivtraining abgeschlossen und es waren sicherlich 18 spannende Monate für dich, gemeinsam mit, ich meine, es waren 12 andere Leiterinnen und Leiter.
Ja.
Wenn du jetzt so auf diese Zeit zurückblickst, mit ein paar Monaten Abstand zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Interviews, was hast du noch besonders in Erinnerung?
Was habe ich noch besonders in Erinnerung? Also die Gemeinschaft, die finde ich unschlagbar. Fragst du nach konkreten Ereignissen oder nach...
Naja, dem, was noch da ist an deinem Alltag vielleicht oder so, ja? Genau, wenn du jetzt an Hills and Valleys denkst, so, was ist da noch übergeblieben nach ein paar Monaten? Ist das so da rein, da raus oder was hast du mitnehmen können in deinen Alltag?
Eigentlich so viel, dass es echt auch tatsächlich nach wie vor Training ist, das alles wie natürlich im Alltag da zu behalten. Also ich finde, nach 18 Monaten hört das Training auch nicht auf. Und also was ganz besonders von den Inhalten jetzt, genau, ich hatte ja schon gesagt, die Gemeinschaft, die ist super, wir treffen uns als Team doch einmal im Monat und sprechen zusammen über Herausforderungen und wie es uns geht und ich schätze es einfach sehr und ich mag die auch sehr gerne. Genau, die Levitengespräche, die bleiben auf jeden Fall bestehen, jetzt mit längeren Pausen, aber ja, man weiß, dass die anderen da sind und das ist auch so ein Gewinn, finde ich. Was an den Inhalten ganz konkret, was mir da geblieben ist, ist auf jeden Fall das Why, weil das auch so ein dynamischer Prozess ist und Status, also wie ich meinen Status hochhalten kann, innerlich und äußerlich, das beschäftigt mich eigentlich inhaltlich am meisten nach wie vor. Fast jeden Tag.
Ja, toll, dass es so Auswirkungen hat auch auf deinen Alltag. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich damals beworben hast?
Ich wurde gefragt, ob ich in der Adventgemeinde Kiel, ob ich mir vorstellen könnte, mit ins Leitungsteam zu kommen. Das war für mich irgendwie eine leichte, aber auch eine schwere Entscheidung. Und leicht wurde sie dann aber, als ich meinte, vielleicht sogar ein bisschen pumpig, ja, ich mache es aber nur, wenn mir ermöglicht wird, dass ich das Hills and Valleys Leadership Training mache. Und ich habe total, also ja, ich habe schon nach viel finanzieller Unterstützung gefragt und habe echt mit Gegenwind gerechnet. Aber die Leute waren so wohlwollend. Ich habe so viel Unterstützung bekommen. Das war echt cool zu sehen, dass da in mich investiert wird. Und das war der Grund. Also im November, ziemlich genau vor 2 Jahren also, bin ich in die Gemeindeleitung gewählt worden und darauf im Januar ging es dann schon los mit Hills and Valleys. Also es ist eigentlich so, seitdem ich Hills and Valleys mache, bin ich auch in der Gemeindeleitung. Guck mal, wie ich in Präsenz darüber spreche.
Sehr gut, was waren denn damals so die größten Herausforderungen, gerade in dieser neuen Position, da in dem Leitungsteam? Und wie hat dir Hills and Valleys geholfen, diese anfänglichen Herausforderungen auch zu lösen?
Also was mich richtig beschäftigt war, wie wurde es denn vorher gemacht und wie kann ich dafür sorgen, dass ich da auf gar keinen Fall irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Störfaktor oder eine Unterbrechung bin von Dingen, die bis jetzt gut liefen oder die einfach liefen. Genau, wie kann ich das weiterführen? Und mittlerweile weiß ich, dass das den meisten in der Gemeinde gar nicht so wichtig ist. Aber Hills and Valleys hat mir dahingehend trotzdem, also genau mit diesem Anliegen geholfen, weil ich dadurch voll gut benennen konnte, nach was ich eigentlich suche. Also auch die Kultur zu entdecken meiner Gemeinde. Welche Menschen habe ich dort? Was habe ich da eigentlich für Ressourcen, mit denen ich arbeiten kann? Oder dieses, ja, dass mir das wirklich so ein bisschen eröffnet wird, diese Perspektive des Gemeindekontextes. Also, dass ich da wirklich entdecke, was nicht nur dieser schwammige Ort Gemeinde und da gibt's halt Gottesdienst und da sind Leute, sondern diese Kulturbereiche, die es da gibt, diese Personen, die es da gibt, die da mitwirken, die es gestalten und wie ich dazu beitragen kann, dass es gestaltet wird.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills and Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Jetzt hast du ja gerade eine neue Aufgabe übernommen, standest auch damals schon mitten im Studium und sicherlich auch mit Prüfungen und mit allen möglichen Anforderungen. Und dann hast du das erste Halbjahr mit doch relativ vielen Ausbildungswochenenden und einer neuen Gruppe und Wochenaufgaben und Leviten und Training und allem Möglichen erlebt. Und es gibt viele, die sagen, ich habe dafür gerade gar keine Zeit. Also eigentlich sagen alle, ich habe dafür keine Zeit. Wie würdest du jetzt im Nachhinein das erste Halbjahr oder vielleicht überhaupt den Auftakt von Hills and Valleys für dich bewerten unter dieser Prämisse?
Ich habe das spannenderweise gar nicht gedacht. Ich habe zu wenig Zeit dafür. Ich habe gedacht, jetzt ist die Zeit dafür, weil ich wusste, wie flexibel ich bin mit dem Studium. Ja, also trotzdem, ich habe gemerkt, ich habe jetzt viele Rollen. Da war ich schon herausgefordert, auch überfordert manchmal. Das erste Halbjahr, genau, das waren 4 Wochenenden, quasi ab Februar so ungefähr jeden Monat eins. Und die waren pickepacke voll mit Inhalten. Und das waren super gute Inhalte. Aber wow, ich war platt nach jedem Tag und ich war erst recht platt nach jedem Wochenende. Das Coole am Studium ist, dass man sich ja, also bei mir zumindest, dass ich mir meinen Stundenplan selbst gestalten kann. Ich habe mir von da an jeden Montag und möglichst auch jeden Freitag freigehalten, weil ich wusste, ich werde platt nach Hause kommen und mit so vielen Gedanken. Und es ist nicht nur dieses Inhaltliche, was echt viel ist im ersten Semester von Hills and Valleys, sondern halt auch einfach diese Begegnung. Also ich glaube fast, die Begegnungen sind intensiver als die Inhalte. Und das ist aber auch so, ja, das Coole daran, weil ich glaube, wenn es die nicht gäbe, dann hätten die Inhalte für mich nicht so gefruchtet. Das war echt, ja, eine coole Symbiose aus Inhalten, aber auch Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Und dadurch entstand gleich so eine tiefe Vertrautheit, die sonst, wenn es nicht so intensiv gewesen wäre, vielleicht gar nicht so entstanden wäre, wie es dann war. Nach einem halben Jahr auch erst. Also es waren ja wenige Monate drin. Und es war, also ja, schon teilweise echt sehr vertraut mit den Leuten.
Ich kann das, was du sagtest, mit dem freien Montag nach dem Wochenende gut nachvollziehen. Also auch ich baue mir einen Büroblocker rein, ja, so, dass ich nur noch so ein bisschen was für mich nacharbeite und so. Und ich brauche einfach erstmal Zeit, das zu verarbeiten, dass ich erstmal wieder ankomme. Und das gar nicht, weil so viel neuer Input da ist. Also es geht bei Hills and Valleys ja nicht um das Lernen von ganz viel neuem Stoff. Kann aber was Neues erfahren oder so, aber im Schwerpunkt sind es tatsächlich aus meiner Sicht eben auch die Begegnungen und das Entdecken auch vielleicht der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Herausforderung, sich dem auch zu stellen. Und das ist einfach eine intensive Arbeit, die sicherlich da auch in die Tiefe geht und die viel Energie zieht, aber die natürlich auch ganz, 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 ganz wertvoll ist. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile miteinander geplaudert, was ich sehr cool finde, denn ursprünglich wolltest du gar kein Interview geben. Warum das denn?
Manche würden sagen, ich habe es nicht gefühlt. Ich bin ja gar kein Fan von diesem Spruch, weil ich fühle viel nichts und muss es dann trotzdem tun. Was jetzt auch hier der Fall? Nein. Ich habe gerade viele Dinge, die mich um mich selbst drehen lassen. Und ich bin gerade gar nicht so zufrieden mit der Leitungsperson, die ich gerade bin. Und hab da echt zu hadern gerade. Also ich sehe da viele Bereiche, die mehr Zuwendung bräuchten. Und wo ich es aber gerade nicht schaffe, da über meine Bereiche, die ich gerade so zusammenhalten kann, die mich persönlich so beschäftigen, da drüber hinauszugehen und zu schauen. Also schauen kann ich ja ruhig mal, aber gelingen tut's mir nicht wirklich, dass ich da, wo ich Leitungsverantwortung habe, dass ich dem da gerade gerecht werde. Und in dieser Situation, Thomas, hast du mich gefragt, ob ich dir ein Interview geben kann. Und meine erste Reaktion war total, also ich habe mir ein paar Tage Zeit gelassen mit dem Antworten, damit es für dich dann so wirkt, als hätte ich mir wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber mir war relativ schnell klar, eigentlich fühle ich mich gar nicht nach diesem Interview, weil ich nicht wüsste, was könnte ich dir Inspirierendes erzählen? Da ist gerade einfach nicht so viel.
Und jetzt hatten wir ein kurzes Vorgespräch und dann hast du dich kurzerhand umentschieden, ne? Also neben meiner Beharrlichkeit, was waren denn die Gründe, dem Ganzen trotzdem eine Chance zu geben?
Ja, es war schon auch deine Beharrlichkeit, aber du hast was gesagt. Das hat mich richtig getroffen und das war der Grund, warum ich dann doch zugesagt habe. Du meintest in unserem Vorgespräch, dass wir, also ihr als Hills and Valleys Leitungsteam oder als Hills and Valleys Repräsentierende, dass ihr nicht nur die Heldengeschichten wollt, sondern eben auch die des realen Lebens. Und ich liebe Underdog-Stories. Das war so ein Satz, der hat mich irgendwie getroffen, weil ich auch diese Ermutigung suche. Ja, ich suche auch die Leute, die es, also klar, Vorbilder, die es perfekt machen, sind super, aber eigentlich suche ich die Leute, die was gegangen sind, die was investiert haben, wo es am Anfang eben nicht perfekt war und bei denen es dann gut geklappt hat. Ja, Thomas, damit hast du mich gekriegt. Was soll ich sagen?
Ja, ich möchte das wirklich mega würdigen, dass du da einfach bereit bist, auch über das Thema einfach zu sprechen und dass du es jetzt ja auch schon offen geschildert hast, dass du gerade nicht in einer Phase steckst, wo du einfach ganz, ganz erfolgreich draufschauen magst und wo du sagst, es läuft alles wie geschnitten Brot und ist alles ganz wunderbar, sondern dass du einfach auch persönlich Schmerzmomente und Herausforderungen erlebst. Und ich glaube, das ist einfach super wertvoll, eben auch für Hörerinnen und Hörer, auch für junge Leiterinnen und Leiter, die denken, es müsste immer alles toll und perfekt sein und das ist es oft gar nicht. Viele gehen eben wirklich auch durch die tiefen Täler, ja, und scheitern an ihren Herausforderungen. Und das ist ja eigentlich auch so das, was wir bei Hills and Valleys gerne auch kommunizieren wollen, ja, dass es also Wege gibt, damit eben auch entsprechend umzugehen. Und es traut sich halt kaum jemand, auch mal offen über diese Themen zu sprechen, über ja, Herausforderungen, über Schwächen, über Schmerzpunkte zu sprechen. Und ich finde es großartig, dass du ja zu dem heutigen Schwerpunktthema einfach Ja gesagt hast. Aber tatsächlich auch freiwillig, oder? Also trotz Beharrlichkeit, die Entscheidungsfreiheit hattest du, ja. Und insofern wäre meine Frage jetzt auch nochmal, wollen wir da tiefer in das Thema eintauchen? Also magst du da ein paar Sätze mit mir gemeinsam drüber verlieren?
Ja, ist alles freiwillig.
Okay, dann ja, lass uns doch mal so ein bisschen schauen. Also auch bei Hills and Valleys, da ist ja so ein geflügeltes Wort eben dieser emotionale Schmerzpunkt. Ja, es gibt so dieses Schmerzpunkt-Wochenende, das zweite Wochenende, wo wir das recht intensiv miteinander besprechen. Was hast du da noch so in Erinnerung? Also ist emotionaler Schmerz überhaupt wichtig für eine Leiterin oder einen Leiter?
Ja, das Schmerzpunkt-Wochenende. Genau, emotionaler Schmerzpunkt. Ich weiß noch, das war das zweite Wochenende, das Wochenende im März. So einschneidend war das, dass ich das noch weiß. Es war total intensiv. Ich glaube, ich habe da echt viel zugelassen. Und ich glaube, vielen im Team ging es auch so. Es, ja, deine Frage war, bevor du gefragt hast, inwiefern ist es wichtig als Leitungsperson, welche Frage hattest du davor?
Sorry, man soll ja nicht immer zwei Fragen auf einmal stellen. Nehme ich auf meine Kappe. Also vielleicht erstmal so die Frage, welche Bedeutung misst du einem emotionalen Schmerzpunkt zu? Ist der wichtig für Leiterinnen und Leiter?
Ja, also ich glaube, und ich sage das gar nicht mal so gern, weil es ja so schmerzvoll ist, der ist voll wichtig. Der hat schon echt was zu sagen. Ich habe bei mir auch im Nachhinein immer wieder gemerkt, dass mein Schmerzpunkt Grund dafür sein kann, warum ich wie reagiere, warum ich auch wie vielleicht nicht so nachvollziehbar reagiere. Genau, und das macht es für mich als Leitungsperson natürlich voll, oder diesen Schmerzpunkt, der ist total relevant, damit ich einfach weiß, wie ich gut und reflektiert mit Dingen umgehen kann, damit ich gewappnet bin, wenn der mich mal trifft, vielleicht auch doch unvorhergesehen.
Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit dem Begriff noch gar nicht so viel anfangen können, was verstehst du denn überhaupt unter dem Schmerzpunkt? Was ist so die Bedeutung, die du dem gibst?
Der Schmerzpunkt für mich, ich denke da gerade so an meine eigene Reise, das ist etwas, was tief in mir einen Schmerz herausfordert. Ich möchte so ungern triggern sagen. Also einen Schmerz herauskitzelt, sage ich mal, so an die Oberfläche bringt. Und genau, das kann von bis alles Mögliche sein. Bei mir war es auf jeden Fall auch ja ein Gefühl der Unsicherheit und vielleicht auch ein Gefühl des Nicht-Genug-Seins. Das ist auch okay, das für mich hier sozusagen. Und diese Unsicherheit, die daraus eben entspringt, wenn etwas passiert, was diesen Schmerzpunkt dann doch triggert, ja, das ist so ein bisschen die Konsequenz daraus. Also dieses Schmerzpunktwochenende war total viel Gefühl für mich.
Und das ist ja, glaube ich, genau der Punkt. Also viele Leiterinnen und Leiter beschreiben halt ihre Herausforderungen auf so einer Sachebene. Ja, die sagen hier, die machen alle nicht mit oder immer muss ich alles alleine machen oder ist alles sowieso total doof oder die da oben oder was auch immer. Ja, so, das sind so Beschwerden auf so einer Sachebene. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade gesagt. Mein Gefühl sagt mir, und es geht um vielleicht den eigenen Wert, den auch zu sehen, so, ja. Also, da ist ein Bedürfnis getriggert. Also, ich finde, das Wort darf man ruhig verwenden. Es kommt jetzt eine Situation und sich in dieser Situation diesem Gefühl bewusst zu werden und dann auch dem schmerzhaften Gefühl bewusst zu werden, das ist oft die halbe Miete.
Wo du das gerade sagst, also, aktuell habe ich eine Situation in der Schule, wo ich ja gerade neu angefangen habe, wo mein Schmerzpunkt des sich unzureichend Fühlens und dadurch diese Unsicherheit, die daraus entspringt, wo das einfach sehr herausgefordert ist. Wir hatten letzte Woche die Situation in der Schule, dass Zwischennoten vergeben werden. Zwischennoten kannte ich vorher nicht, deswegen erkläre ich es einmal kurz. Das ist so ein bisschen wie die Sonntagsfrage. Ja, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, welche Parteien wären dann jetzt gerade, wie viele Stimmen hätten welche Parteien? Und so ist es mit diesen Zwischennoten. Wenn jetzt Zeugnisse wären, was für ein Zeugnis hättest du? Und diese Zeugnisse, in Anführungszeichen, die werden dann rausgegeben. Und es gibt in Hamburg, ich als Schleswig-Holsteinerin, ich kenne mich da noch nicht so aus, in Hamburg gibt es ein anderes Notensystem, das ich noch nicht ganz verstanden habe. Und ich hatte ein echt schlechtes Wochenende, weil ich nicht damit zufrieden war, wie ich die Noten vergeben habe, weil ich dieses Notensystem einfach nicht gecheckt habe. Und du triffst mich hier nach einem Schultag, der gar nicht so lang war, der sich für mich aber unendlich anfühlt, weil ich so viele Gespräche hatte mit Schülerinnen und Schülern, die ich nochmal aus dem Unterricht rausgezogen habe und gesagt habe, hey, pass auf, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich bin nicht zufrieden damit, wie ich dir die Note gegeben habe. Nicht, welche Note du hast, sondern welche Note ich dir zugesprochen habe. Denn da sehe ich dich eigentlich nicht. Ich merke dieses, ich kann nicht gleich sofort diese Noten vergeben, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich bin jetzt die neue Kollegin, um die sich gekümmert werden muss. Und ich bin die, die immer nachfragen muss. Und jetzt wirkt es sich sogar auf meine Schülerinnen und Schüler aus, dass ich so inkompetent bin, das triggert meinen Schmerzpunkt und ich merke die Unsicherheit. Und es kostet mich viel, vorne vor der Klasse zu stehen und zu sagen, Leute, ich möchte euch zwei Dinge sagen. Es tut mir leid, wie das gelaufen ist. Das ist komplett mein Fehler. Und das wird nicht nochmal so passieren, ihr müsst nicht ausbaden, dass ich dieses Notensystem nicht checke. Das ist eine Situation von heute, wo ich merke, dass zumindest, also ich muss deswegen jetzt nicht weinen, da gibt's ganz andere Situationen, die diesen Schmerzpunkt herausfordern. Boah, aber da merke ich, dass das kratzt und füttert auch meinen Schmerzpunkt, wenn ich da nicht aktiv gegen angehe und sag, nein, das muss keine Wahrheit über mich sein.
Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Satz. Also, das muss keine Wahrheit über mich sein. Das hat ja ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun, die da gefüttert werden tatsächlich. Also mit Dingen, die wir über uns glauben oder die wir annehmen oder die wir für wahr halten in der Welt sozusagen. Ja, dabei ist es im Grunde genommen ja vor allem ein Bedürfniskonflikt. Also, was ich jetzt wahrgenommen habe, vielen, vielen Dank, dass du das so geteilt hast, einfach mit uns. Da sind ja unterschiedliche Bedürfnisse, die da einfach irgendwie verletzt sind, ja. Du musst jetzt Verantwortung übernehmen für etwas, wo du vielleicht gar nicht hinterstehst und für ein System, was dir noch nicht komplett erschlossen ist. Und das sind irgendwie Menschen betroffen davon, so. Also, es ist ja eine super komplexe, also nicht kompliziert, aber komplexe Angelegenheit, da so durchzugehen. Und ich glaube, dass gerade diese schmerzhaften Erfahrungen viele Leiterinnen und Leiter kennen aus ihrem Gemeindealltag, Berufsalltag, solche Herausforderungen, wo es einfach Situationen gibt mit Menschen, wo man sich seiner Gefühle und Bedürfnisse gar nicht bewusst ist. Ja. Aber am Ende des Tages braucht es, glaube ich, dieses Bewusstsein, um da dann auch entsprechend durchmarschieren zu können. Jetzt weiß ich nicht, ob du da bereit wärst, zumindest in diesem Fall nochmal eine Runde einzusteigen und zu sagen, wollen wir die Bedürfnisse uns mal angucken? Also wie findet man denn die Bedürfnisse raus, die da jetzt dahinter liegen? Wie kommt man denn dazu?
Ja, wie findet man die Bedürfnisse heraus? Also ich merke, um nochmal etwas anderes mit reinzubringen, es gibt ein DISC-Modell und ich bin relativ viel von diesem DISC-Modell. Also ich bin ein ISG. Mhm. Und in dieser Situation, also initiativ, stetig und gewissenhaft bedeutet ISG. Und in dieser Situation merke ich, boah, mein I, das nach Anerkennung sucht und das kompetent sein will, gerade als Lehrkraft vorne, wo ja auch, also boah, wo ich merke, das spricht mein Why auch so an, ja, also dass Schülerinnen und Schüler einfach über ihre Kompetenzen hinauswachsen, dass sie das nehmen, was sie können und daraus mehr machen können. Also ganz viel kommt da zusammen und ich merke diese Anerkennung, die ich mir da ja auch selbst absprechen muss, aber ganz ehrlich, die Schülerinnen und Schüler haben es auch selber gemerkt, dass ich diese Noten nicht gut geben konnte. Das abzugeben, also diesen Stolz auf abgeben zu müssen, das hat geschmerzt und mein Why hat's auch angeknackst. Da war viel, wo ich mich so ein bisschen nackt machen musste, was ja auch nicht unbedingt ein schönes Gefühl ist, wenn man weiß, die anderen im Raum müssen das jetzt gerade nicht. Ja, das sind so die Bedürfnisse aus dieser frischen Situation, die mir gleich kommen, die da angesprochen werden.
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Jetzt steckt in dem Schmerz ja aber auch vielleicht Potenzial für Wachstum. Das heißt also mit dem, du hast es ja wunderbar beschrieben jetzt, ja, Bedürfnis nach Anerkennung und das Bedürfnis auch Wirksamkeit zu entfalten in deiner Berufung. Das sind ja ganz, ganz wichtige Punkte, die das einfach auch ausmachen. Jetzt ist die Situation, wie sie ist. Also wir können die Situation im Nachhinein ja nicht mehr ausradieren. Das ist halt passiert. Und du hast jetzt ja auch, ich sag mal, Verantwortung übernommen und Verantwortung bewiesen, indem du dich dafür die Klasse gestellt hast oder auch Gespräche geführt hast. Was würdest du sagen, auch wenn es erst ein paar Stunden her ist oder wenn ein paar Tage Abstand hast zum Wochenende oder so, siehst du da schon Chancen für dich, persönlich drin zu wachsen? Siehst du überhaupt in solchen schmerzhaften Begegnungen Chancen zum Wachstum oder ist es eigentlich vermeidbar?
Also das Grundgefühl bei meinem Schmerzpunkt war ja, dass ich mich unzureichend fühle. Und dieser negative Glaubenssatz wurde durch diese Aktion gefüttert. Also was mir so wichtig war an diesem Tag heute, wo ich echt so viel, ja, auch das Bedürfnis hatte, mich zu erklären, aber auch zu zeigen, Leute, ich will Einsicht zeigen. Und es ist mir egal, ob ich als Lehrkraft irgendwie diejenige bin, die hier Einsicht zeigen muss. Ich wollte die Kontrolle so ein bisschen zurückhaben, indem ich das tue. Und diesen Fehler, den ich gemacht habe, und ich würde schon sagen, das ist also echt, das sollte mir nicht bei Klassenarbeiten passieren oder bei Zeugnissen, wo es wirklich um was geht. Ich wollte diese Kontrolle darüber, dass ich das doch kann, mir wieder zurückholen und daraus eben irgendwie auf irgendeine Art und Weise einen guten Glaubenssatz machen. Ja, es muss, also ein Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, es muss nicht gleich perfekt sein, aber ich kann diesen Prozess gehen und ich kann meine Schritte tun, damit es besser wird, damit die Schülerinnen und Schüler und auch ich zufrieden damit sind, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wie ich die Noten vergebe. Und diesen Prozess, den Schülerinnen und Schüler ja ständig durchgehen müssen, die ja ständig was dazulernen müssen, den habe ich ihnen damit vorgelebt und auch gezeigt, hey, vielleicht stehe ich hier vorne, aber ich bin irgendwie auch fehlbar und irgendwie checke ich auch manche Sachen nicht. Das wäre mir voll wichtig, wenn ich aus einer unnahbaren Person, wie so eine Lehrkraft, wenn ich daraus jemand Nahbares machen kann.
Ja, Wahnsinn. Also ich finde, wie du das also jetzt ja transformiert hast einfach, ja. Also hast du eine ganz andere Bedeutung gesetzt für diese Erfahrung, die du hast machen müssen. Jens Korsten sagt ja immer, das Leben ist mein Coach. Und jetzt wirklich einfach die Situation zu nehmen und daran zu trainieren, daran sich zu entwickeln, ja. Also am Leben sich entwickeln durch die Herausforderungen, die am Leben das Leben so stellt oder die eigenen Fehler vielleicht stellen, um einfach mehr Reife zu gewinnen und an der Stelle einfach sich auch ja verändern zu können vielleicht, ja. Also wer weiß, wofür es gut ist für andere Situationen, wo es vielleicht dann nochmal krassere Auswirkungen hat, als du sie jetzt heute erlebt hast, womöglich. Und das ist, glaube ich, einfach eine wichtige Erkenntnis auch, die wir einfach hier im Podcast teilen wollen, dass am Ende des Tages auch Scheitern vielleicht ganz normal mit dazugehört. Ja, also auch das wäre so ein Punkt, das Wort Scheitern so im Deutschen, das hat ja eine ganz negative Bedeutung. Und du hast jetzt ein Beispiel für Scheitern ja gerade schon gegeben. Ich kann sagen, ich bin in meinem Leben dutzendfach, hundertfach gescheitert und da war das, was du von heute erzählt hast, noch eine Kleinigkeit dagegen. Und ich merke mittlerweile, also ich scheitere gerne mal mit Anlauf. Also ich scheitere gerne auch bewusst oder ich bin mir nicht mehr zu schade zu scheitern. Ich weiß nicht, was löst das bei dir aus, wenn ich so solche Formulierungen verwende?
Also erstmal, Thomas, ich glaube dir das aufs Wort, wenn du das sagst. Ja, ich glaube, was ich auch einfach so cool an dir finde, ist, du wirkst, und ich glaube, das bist du auch, total furchtlos. Ich glaube einfach, dass du weißt, wer du bist und was du kannst. Und das finde ich mega cool und das strahlst du auch aus. Diesen Glaubenssatz, den habe ich noch nicht so für mich entdeckt. Da merke ich, ja, ich weiß nicht, Thomas, sollte ich mit Anlauf scheitern nächstes Mal?
Du hast gerade eine wichtige Sache gesagt und ich glaube, es braucht einfach gewissen Mut. Ja, und das ist so ein Punkt, also auch ich fühle mich in solchen Situationen absolut beschissen. Ich sag mal so ganz frei raus. Ja, die Gefühle, die du jetzt geschildert hast, also die auch an meinem Selbstwert nagen, und diese Ohnmachtsgefühle und die Scham vielleicht, die hochkommt, so, die fühle ich genauso. Also da bin ich ja jetzt keine Teflonpfanne, wo das abprallt. Und trotzdem habe ich halt vielleicht auch durch viele Scheitermomente oftmals schon diese Gefühle gehabt und gemerkt, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Ich habe es überlebt, ich konnte mich entschuldigen. Ja, manche Sachen waren auch schlimm, aber viele andere Sachen waren so, dass sie mir in dem Moment unangenehm waren, aber mich auch gestärkt haben für weitere Herausforderungen, die ich vielleicht mit einer größeren Leichtigkeit heute auch annehmen kann, weil ich schon andere Erfahrungen auch gemacht habe in dem Bereich. Und ja, das fällt einfach nochmal so die Frage, wenn du jetzt 2 Jahre zurückschaust, die Beryl Furm Hills and Valleys Training oder vielleicht auch 5 Jahre zurückschaust, mit all den Erfahrungen, die du seitdem gemacht hast, ja, meinst du, dass da so deine Scheitermentalität sich vielleicht schon ein Stück entwickelt hat? Und dann fällt auch schneller zu klären, wie heute direkt das Gespräch zu suchen, sich an der Stelle entwickelt hat?
Ja, würde ich schon sagen. Und ich habe auch gleich einen Gedanken dazu, warum das so ist. Ich glaube, ich habe bei Hills and Valleys echt gelernt, was ich davor nicht konnte, Dinge auszusprechen oder vielleicht auch aussprechen zu lassen. Es gibt Menschen bei Hills and Valleys, nicht nur in meinem Team, sondern auch im Leitungsteam, die den Mut haben, die mich tatsächlich so gerne mögen, Dinge anzusprechen, die nicht gut laufen. Und zu merken, das wird offengelegt und trotzdem wird man gemocht, trotzdem wird man geschätzt. Das war so wichtig für mich. Und ich glaube, in der auch einfach, weil es so intensiv ist und weil es da um so viele Herausforderungen geht, auch nicht nur bei mir, sondern bei allen. Also alle Führungsherausforderungen von allen sind so wichtig und Themen werden einfach ehrlich angesprochen. Und es wird einem den Rücken gestärkt. So, das ist so ein Riesenschatz. Und ich glaube, davor, vor Hills and Valleys, hätte ich es mich einfach nicht getraut, Dinge auszusprechen. Also wie wenig Macht es auf einmal hat, wenn es dann raus ist. Wenn es aus diesem Kopf, wo man sich quasi schon eingebaut hat in die Sorgen, wenn es einfach mal rauskommt. Das hat bei mir schon echt was bewirkt.
Was dafür braucht, ist eindeutig psychologische Sicherheit, sagt man vielleicht im beruflichen Kontext. Einen geschützten Raum. Ja, wir brauchen geschützte Räume, in denen wir die Dinge miteinander teilen können, wo wir in Klarheit und Wahrheit über die Dinge sprechen, uns aber in der Person halt wertschätzen und diese Kultur zu etablieren. Also da arbeiten wir ganz hart dran bei Hills and Valleys. Und das würde ich mir so wünschen für unsere Gemeinden und auch für Firmen. Ja, also auch in unserem Unternehmen arbeiten wir dran, dass wir diese Räume schaffen, wo eben diese psychologische Sicherheit so hoch ist, dass wir auch unsere Verletzlichkeit zeigen können, das Scheitern zugeben können, um uns einfach weiterentwickeln zu können, ja, weil es aus meiner Sicht eben auch mit dazugehört. Jetzt haben wir das ja in den Gruppen bei Hills and Valleys, aber was macht denn jemand, der in seiner Gemeinde, in seiner Jugendgruppe, in seinem Projekt dieses Umfeld so noch nicht hat? Hast du eine Idee, welche Möglichkeiten es gibt, um so ein Umfeld für sich zu schaffen oder sich Vertraute dafür zu suchen, um solche Dinge teilen zu können?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde zuerst immer gucken, habe ich mit irgendjemanden in der Gemeinde nicht doch irgendeine Verbindung, irgendeine Gemeinsamkeit, ja, irgendwas, was einen verbindet. Ich überlege gerade, wie kann man, ja, bei Hills and Valleys wird man ja auch so zusammengewürfelt. Man kann sich ja auch nicht aussuchen, mit wem man da in ein Team kommt. Aber wenn man das jetzt könnte, ja, oder vielleicht auch nicht könnte.
Also woran ich ein bisschen denke, ist so vielleicht sich väterliche, mütterliche Freunde, Mentoren suchen. Ja, also ja. Eine Vertrauensperson, die einfach schon mehr Lebenserfahrung hat. Das hat mich auch als junger Leiter damals unheimlich gestärkt, dass ich immer auch Ansprechpartner hatte, die ich mir aber auch aktiv suchen musste. Ja, das ist vielleicht so eine Möglichkeit. Also jemand, der mir auch wertfrei begegnet, weil ich demjenigen halt nichts beweisen muss, weil wir vielleicht nicht in der gleichen Gruppe jetzt gerade aktiv sind oder so. Ja, es ist ja manchmal auch die Nähe, die man zueinander hat. Und ich glaube, es ist auch das eigene Vorleben, also die Entscheidung auch zu treffen, anderen gegenüber diese Wertschätzung auch gegenüberzubringen und damit eben auch ein Stück vielleicht von dieser Kultur zu prägen an der Stelle. Ja, manchmal helfen solche Programme wie Hills and Valleys, ja, oder solche Peer Groups oder Gemeinschaften oder so, wo man sich zu diesem Zweck eben auch zusammenschließt. Deswegen würde ich das auf jeden Fall auch jedem Leiter und jeder Leiterin ans Herz legen wollen.
Das war natürlich auch mein erster Gedanke. Leute, was Hills and Valleys? Ja, das Format ist ja nicht unbedingt für jeden genau das, oder man hat vielleicht andere Anliegen als Leitung, sucht eher was anderes. Genau, da habe ich jetzt versucht, ein bisschen außerhalb des Kontextes zu suchen. Aber du würdest dir wie so eine Vorbildfigur würdest du dir suchen?
Genau, also in der Schule wäre es ein Vertrauenslehrer, ja. Also jemand, der vielleicht auch fachlich dafür geeignet ist. Jemand, der als Coach oder als Mentor vielleicht auch eine Qualifikation hat oder eben auch durch seine Lebenserfahrung, wo ich einfach ein Vertrauen habe. Und einfach das auch so schildere, zu sagen, Mensch, ich habe einfach schmerzhafte Situationen, ich kann die mit keinem teilen, gibt's eine Möglichkeit oder mir auch jemanden empfehlen zu lassen oder so. Also sich da wirklich Unterstützung zu suchen, sich ein Umfeld zu schaffen und das auch ganz aktiv in die Hand zu nehmen. Also Verantwortung zu übernehmen, mit seinem Schmerz auch umzugehen und nicht in diesem Ohnmachtsgefühl und in dieser Starre da so stehen zu bleiben, sondern einfach auch den Mut zu haben, einfach an der Stelle die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die man letztlich verdient hat. Jetzt ist ja das sich mit dem Schmerz auseinandersetzen und das Scheitern gut finden und am Leben trainieren und so diese ganzen Sachen, ja, das ist ja schön und gut. Und trotzdem wollen wir da ja nicht stehen bleiben. Also es geht ja bei Veränderungen auch darum, dass die Veränderung gelingt. Jetzt hast du eine schmerzhafte Situation, die hat deinen Schmerzpunkt getriggert. Du hast einiges jetzt aufgeräumt, Gespräche geführt. Die Frage wäre, wenn man jetzt nochmal so in die Zukunft schaut, ja, also wie hättest du es denn gern? Also wie wäre denn die nächste Situation? Wie wäre denn die Alternative? Wie wäre denn deine Herangehensweise, um aus dieser Erfahrung, wenn du daraus jetzt, wenn wir das als Beispiel weiter betrachten wollen, zu lernen, was würdest du dir wünschen, wie es ja in einer anderen Situation laufen kann in Zukunft?
Also was ich bereut habe, war nicht nur die Notenvergabe, wie ich die Noten vergeben habe, sondern dass ich erst danach das Gespräch gesucht habe mit den Schülerinnen und Schülern. In meiner Klasse, die war jetzt nicht betroffen davon, zumindest haben die mir das jetzt nicht zurückgemeldet. Also ich glaube mal, die waren jetzt nicht betroffen davon. Mit denen habe ich mir die Zeit genommen, einfach weil ich da Klassenleitung bin und habe mit denen Gespräche geführt. Bei den anderen, boah, da ist die Zeit echt knapp. Aber ich glaube, mir ist die Zeit, ich finde, die Zeit ist es wert, dass diese Gespräche geführt werden. Und zwar nicht erst, wenn die Noten vergeben werden, sondern schon davor. Zu sagen, hey, ich habe die und die Note für dich vorgesehen. Und jetzt ist deine Möglichkeit, was dazu zu sagen. Bist du damit zufrieden? Hast du Widerspruch? Hast du irgendwelche Anmerkungen? Weil die Gespräche, die ich heute geführt habe, die waren so augenöffnend für mich. Die haben mir so viele Perspektiven eröffnet. Ich habe es total wirklich verpasst. Ich habe es total verpasst, das nicht vorher gemacht zu haben. Und einfach nur, weil ich gedacht habe, ich hätte keine Zeit dafür. Aber ich muss mir die Zeit einfach nehmen dafür. Und dann ist es halt ein Thema weniger in der Klassenarbeit.
Ich finde es super spannend, wenn ich hier die Wahrnehmung so schildern darf. Also die letzten paar Sätze, die du gesagt hast, da war eine völlig andere Dynamik in deiner Stimme. Ich weiß nicht, ob die Hörer vom Podcast das auch so mitbekommen haben, aber du warst viel lebendiger, die Augen waren auf. Ich nehme dich ja jetzt hier auch am Video wahr. Ja, das heißt also, mit der Vorstellung, wie es sein könnte, hast du eine ganz andere Energie. Zumindest eine andere Energie als die Energie, die du vorhin hattest, als du über die Situation und den Schmerzpunkt gesprochen hast. Ja, das war langsam, bedächtig und von einer anderen Tonalität natürlich auch, also auch klar, ja. Aber genau diesen Unterschied nochmal wahrzunehmen, also sich auszumalen, wie ist denn das positive Referenzbild, sagen wir gerne? Also wie soll es denn aussehen? Welche Standards wollen wir setzen? Also das, was du gerade gesagt hast, zeugt ja von einer großen Klarheit, wie du es dir wünschst. Wenn du diese Klarheit jetzt vielleicht dadurch erst gewonnen hast, dass du einmal gesehen hast, wie es nicht gelaufen ist, dann hatte das Scheitern ja durchaus einen Zweck, oder?
Ja, wenn du es so sagst. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, und es wurde mir auch mit jedem Gespräch, das ich heute geführt habe, klarer, dass ich dann auch irgendwann zu jemandem meinte, aber hey, also ich weiß, es ist mein Fehler, aber ich möchte nur einmal ganz kurz sagen, gut, dass es jetzt bei diesen Zwischennoten passiert ist und nicht bei den Zeugnissen. Denn so, hey, das war halt ein Lernprozess für mich, nicht für euch, naja, für euch vielleicht auch, wenn ihr gemerkt habt, oh, ich kann gar nicht richtig eine Notenskala lesen. Aber ja, das war echt ein Lerntag für mich.
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Jetzt hast du ja solche Lerntage auch auf deiner intensiven Reise bei Hills and Valleys erlebt und du hast dir 18 Monate Zeit genommen dafür und viele sagen, ja, das ist eine ganz schön lange Zeit. Was bedeutet für dich der Gedanke, dass diese Veränderung auch Zeit braucht, dass die einen Prozess braucht, dass die Begleitung braucht? Vielleicht lass uns da gerade noch mal ein paar Minuten drauf verwenden, so dieses Thema von echter, tiefgreifender Veränderung anzuschauen.
Ja, ich finde ja, dieses Lerntraining, das hält immer noch an. also ich brauche definitiv länger als 18 Monate dafür. Diese 18 Monate von wirklich intensiven, ja, man hat mal mehr, mal weniger intensive Zeiten in diesen 18 Monaten, aber in der Gesamtheit braucht diese Intensität echt 18 Monate. Und am Anfang hatten wir schon gesagt, das fanden wir beide, dass diese Begegnungen so intensiv sind. Diese Tiefe und diesen Mut, einander ehrlich die Meinung zu sagen, das braucht halt so viel Zeit. Und ich finde, dann kann sich bei Hills and Valleys auch erst diese, für mich ist es die stärkste Stärke von Hills and Valleys, dass man diesen Rückhalt hat, diese Gemeinschaft. Und das in weniger als 18 Monaten zu erreichen, ich glaube, da würde echt was fehlen. Mir würde da was fehlen. Und für meinen Lernprozess, und ich muss auch sagen, ich bin eine langsame Lernerin, für mich waren das, ja, was genau richtig in 18 Monaten. Weil das echt dann nochmal Tiefe bekommt, wenn man immer und immer wieder mit dem Gleichen konfrontiert wird. Und auch schaut, von einem halben Jahr war es so, wie geht es mir jetzt so? Und du, klar, du kannst da auch alleine raufgucken auf diesen Lernprozess. Aber das Coole ist ja, du hast einen Leviten, du hast einen Coach, du hast dein Team, du hast an den Summits das Leitungsteam, das du auch immer fragen kannst. Dieses Gefühl, du bist da nicht alleine, du wirst an die Hand genommen, das ist mega, dass man das 18 Monate zur Verfügung hat und sogar darüber hinaus. Ja, ist mega, mega cool.
Dann stelle ich noch die Gegenfrage. Wann ist es ratsam, lieber nicht dabei zu sein?
Auf die Zeit gesehen, weil du jetzt Gegenfrage zu diesem Zeitaspekt gesagt hast. Also ich persönlich würde es ja nicht in meiner Situation, in der ich bin, ich würde es nicht im Ref machen wollen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man es will und ich muss auch dazu sagen, Hills and Valleys so oder so muss man irgendwie wollen, weil das echt wirklich intensiv ist. Ich glaube, dann könnte man es hinkriegen. Ich glaube, man könnte es schaffen, egal wie viel man um die Ohren hat, wenn man sich die Prioritäten richtig setzt und für sich selbst sorgt. Das ist nochmal ein anderes Thema.
Gibt es an Hills and Valleys auch etwas, was du nicht gut findest und sofort ändern würdest?
Ja.
Hau raus.
Ja, gibt es. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, aber es gibt verschiedene Plattformen bei Hills and Valleys. Ja, über Slack wird kommuniziert, über Asana gibt es die Wochenaufgaben, auf die sind wir gar nicht eingegangen. Es gibt Wochenaufgaben. Und was ein richtiger Schatz ist, also von diesem, ja, also ich möchte einmal ganz kurz darstellen, was man mega cool verbessern könnte aus meiner Perspektive, ohne IT-Kompetenz. Es gibt eine mega coole Website, die wird spätestens bei den Webinaren wichtig, wenn man sich da einloggen muss mit den Passwörtern und eigener Kennung und so. Und da gibt es dann Material zu den Webinaren. Da gibt es dann gewaltfreie Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und sowas. Und die werden einem da zur Verfügung gestellt. Und ich habe ein paar Mal echt gedacht, wie cool wär's, wenn alles über diese Seite laufen würde. Das wäre mein Traum, denn ich habe keinen Überblick über diese ganzen Plattformen. Da war ich echt mit überfordert. Und das wäre total cool, weil diese Website ist mega. Also wenn alles darüber laufen könnte.
Ich glaube, die Website technologisch bietet auch schon ganz, ganz viele von diesen Möglichkeiten, die ihr ja so über das Webinar oder so auch schon erlebt habt. Und steht auf unserer Shortlist für die Punkte, die wir gerne in Angriff nehmen wollen. Ja, daraus wirklich eine tolle Leadership-Datenbank zu machen, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben vieles auch abrufen können und da wirklich zentral alles finden, was sie in den 18 Monaten neu lernen und eben auch da dann vertiefen können. Also danke nochmal für den Impuls, nehme ich gerne mit in unser Team und haben wir auf Agenda, wollen wir tatsächlich gerne umsetzen und sobald die ehrenamtlichen Kräfte das zulassen, werden wir das sicherlich in Angriff nehmen. Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was möchtest du als Leiterin als nächstes trainieren und warum?
Ich bin ganz inspiriert von einem Teammitglied von mir, die sich tatsächlich die Zeit nimmt und ich glaube sogar jeden Tag für jeden einzelnen Leiter aus unserem Team gelb betet. In verschiedenen Bereichen. Ja, also natürlich in der Rolle, aber auch in der Familie, in der Ehe, in der Partnerschaft, in Arbeitsbereichen, in alles, was du dir vorstellen kannst. Boah, und da habe ich Bock. Also Führung wirklich auch als als geistliche Rolle wahrzunehmen. Und da merke ich, da habe ich echt noch einen Weg vor mir, weil ich so dieses effiziente, praktische oft sehe. Ja, und auch mir steht auch oft dieses, ich möchte oder hätte einfach auch gerne diese Anerkennung, dass mir das im Weg steht, dass ich da als Leiterin einfach geistlich führen kann für andere, so wie meine Teamkollegin das tut. Ey, die ist mir so Vorbild. Ja, das wäre so das nächste Ziel, was ich angehen würde.
Ein mega spannendes Thema. Das bietet sicherlich noch Stoff für eine weitere Interviewfolge. Aber das machen wir nicht mehr heute. Liebe Beryl, ich wünsche dir bei deinem weiteren Training und auch als Lehrerin alles, alles Gute, Gottes Segen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für das tolle Interview.
Danke dir, Thomas.
Das war der Hills and Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank!